Wir haben die Einführung in Kapitel 6 letztens schon auch im direkten Wortlaut gelesen und wir werden da fortsetzen oder da auch anknüpfen. Jörn, kannst du die Folie von der Anlage da? Rausholen. Da, wo wir die sonst auch immer hinterlegen. Das hilft uns vielleicht, den Gedanken einfacher zu folgen. Kapitel 6 gehört zur Bergpredigt, ist ein Teil davon. Und wir werden die Verse von 1 bis 18 so in diesem Zusammenhang auch gemeinsam betrachten. Ja, wenn wir uns noch erinnern, es ging um die praktische Gerechtigkeit und es gab einige Schlüsselworte in diesem ganzen Abschnitt. Können wir uns noch erinnern daran? Was war das? Der Vater im Himmel, der das Verborgene sieht. Und diese Wiederholung in den drei Bereichen der praktischen Gerechtigkeit, die sozusagen Vers 1 ist vielleicht für uns so eine Überschrift über diesen ganzen Abschnitt. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. Und jetzt werden wir drei Beispiele haben in diesem Abschnitt, in denen diese praktische Gerechtigkeit dann angesprochen wird und wie wir hier entlohnt werden, wenn uns das reicht, dann sagt er, werdet ihr von den Menschen belohnt, aber du verlierst den Lohn vom Vater im Himmel. Das ist Verse 1 bis 18 und der erste Abschnitt ist dann die praktische Gerechtigkeit in dem Bereich der Wohltätigkeit. Ich glaube, es ist ganz hilfreich für uns, hier zu sehen, dass es auch eigentlich im Alten Testament so gemeint war, dass man nicht nur Sachen tut, sondern dass die Einstellung des Herzens auch damals wichtig war. Denn Jesus erklärt ja das Gesetz Gottes, und er sagt, es ist nicht nur wichtig, dass du etwas tust und gehorsam bist, sondern wichtig ist auch, warum du es machst. Warum tue ich das, was ich tue? Warum bin ich Gott gehorsam? Und auf diese drei Beispiele, Bereiche des Lebens geht er hier ein. Und deswegen ist so der Geist der Schrift eigentlich auch im Alten Testament nicht nur wortgehorsam, sondern wir sehen in diesen Worten Jesu, dass damals auch der Geist der Schrift genauso wichtig war und verstanden werden sollte, Beachtung finden sollte. Und wenn wir uns noch erinnern, bei diesem Abschnitt eine ganz große Hilfe, dass der Bereich des verborgenen Vaters im Himmel ja gerade etwas ganz Wichtiges in unserem Herzen bewirkt. Das heißt den Glauben. So lesen wir das im Hebräerbrief. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da ist und dass er ein Belohner ist. Und wenn wir Dinge anfangen so zu tun und zu leben, dass die dass uns das reicht, wenn Gott das weiß, dann erfahren wir Glauben. Wenn uns das wichtiger ist, dass Menschen das sehen, dann geht uns dabei der Glauben verloren. Der wichtigste Schritt eigentlich vom Gehorsam Gott gegenüber geht dadurch verloren. Und diese drei Beispiele werden wir jetzt lesen. Wir hatten einen guten Einblick und gesamten Überblick darüber bekommen. Vielleicht noch einmal zu dem Wort Gerechtigkeit. Dieses erklärende Wort davor, dass es hier um die praktische Gerechtigkeit geht, ist vielleicht mit diesem biblischen Verständnis von Gerechtigkeit zu erklären, dass wir hier auch zwei Ebenen haben. Wir lesen in Römer Kapitel 5, dass durch den Gehorsam des einen, das heißt durch den Gehorsam von Jesus Christus, werden viele in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist eine gegebene, von Gott geschenkte Gerechtigkeit, die ein Gotteskind bekommt, wenn er sich zu Jesus bekehrt. Aber hier haben wir jetzt eine andere Ebene der Gerechtigkeit, von die Jesus hier gerade in der Bergpredigt spricht und in seinem einleitenden Wort, Kapitel 5, Vers 20 hieß es, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, das heißt hier die ganz praktische Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten nicht weit übersteigt, werdet ihr nicht in das Königreich der Himmel eingehen. Und das ist hier der Fokus auf das, wie lebe ich den Glauben aus? Wie bin ich konkret gehorsam? Mit welcher Einstellung des Herzens leben wir den Glauben aus? Und deswegen geht es hier um die praktische Gerechtigkeit. Der himmlische Vater, der im Verborgenen ist, noch ein, glaube ich, auch ein wichtiges Wort hatten wir letztes Mal hier in dem erfahrbaren Glauben, jetzt auch hat das eine ganz große Bedeutung. Ist Gott fern oder ist er nah? Das ist eine Fangfrage jetzt. Was du auch sagst, der andere kann sagen, ist falsch. Ja, weil es beides stimmt. Und in dem, glaube ich, Bibelwort ist das im Jeremia-Propheten sehr gut zusammengefasst, dass Gott sich genauso das auch sagt. Bin ich ein Gott, der nun nahe ist? Oder bin ich auch ein Gott, der da ferne ist? Und ich glaube, es ist wichtig, einfach in dem ganzen Zusammenhang, dass hier auch im Glaubensleben beide diese Bereiche zu kennen, auch so zu erfahren, dass es auch mal gut ist, wenn wir das verstehen, so wie das hier in diesem Text heißt, der Vater im Himmel ist im Verborgenen. Gott hat niemals jemand gesehen. Das heißt, wir Menschen sind ganz abhängig von ihm. Wir sind nicht die, über ihn verfügen, ihm befehlen, mit ihm was tun, ihn beeindrucken können. Entzieht sich uns Menschen. Das ist die eine Seite Gottes. Die andere Seite kennen wir durch Jesus, ist er uns nahe gekommen. Und er wird uns so nahe, dass wir sagen können, mit dem Psalmisten, von allen Seiten umgibst du mich. Und dann sagen wir endlich mal sogar, er ist so nah, wir fühlen, erfahren, erleben ihn. Und diese beide biblische Sichten über die Nähe und die Ferne Gottes, glaube ich, sind wichtig. das noch einmal zu dem, und der Vater, der in dem Himmel ist. Wir werden jetzt den ersten Bereich lesen, und da geht es um die Taten der Barmherzigkeit. Wenn du nun Almosen gibst, das ist die Verse 2 bis 4, sollst du nicht vor dir herpersonen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Die Taten der Wohltat hat hier im biblischen Wortgebrauch eine sehr enge Bindung zu Gerechtigkeit an sich. Aber ich habe mir das nachgelesen von dem Statistischen Bundesamt, wie viele Millionen Menschen in Deutschland auf die staatliche Hilfe angewiesen sind. Und das sind ungefähr 8 Millionen Menschen. Das sind 10% von unserer Bevölkerung. Und das braucht im Jahr 2016, waren da die Daten, waren das 29 Milliarden Euro. Wenn wir uns diese Summen vorstellen und diese Menschen, wie viel wir sind, die bedürftig sind, und uns dann in die Zeit von Jesus versetzen, in die Zeit des Staates Israel, wie der damals zu der Zeit war, dann gab es diese staatliche Hilfe nicht, von keinem. Alles kam von den Menschen, die persönlich dem anderen Dienste der Barmherzigkeit erwiesen. Also dieser Dienst der Barmherzigkeit an dem Geben hatte eine ganz große Bedeutung für das praktische Leben vom Volk Israel. Es war ein sehr wichtiger Dienst. Davon waren viele Menschen abhängig. Die brauchten diese Unterstützung. Die lebten davon. Es gab keine staatliche Förderer, sondern alles war von einzelnen persönlichen Menschen gegeben. Und deswegen sagt man auch, dass zu der Zeit es auch üblich war, angefangen hat das mit einem guten Gedanken, dass dieses Pausonen wirklich so gemacht wurde. Wenn jemand eine große Summe Geld spendete, da wurde vor ihm, wenn er jetzt auf dem Weg zur Synagoge oder zum Tempel war, ging ein Trompeter und hatte wirklich geblasen und das kundgemacht. Aber das war, der Gedanke war, die anderen daran zu erinnern, zu ermutigen, sie sollten das auch machen. Weil die Menschen brauchten das. Es war eine Erinnerung, so war, schreibt man, so hat das begonnen, so war der Grundgedanke dabei. Aber wie das dann oft ist in unserem Leben, der alte Mensch, der sich selber im Vordergrund stellt, hat einen Gefallen gefunden daran, dass da jemand pausant und das alle sehen und ich da gehen kann und da sichtbar werde. So, das ist so die Tatsache, dass es wirklich so auch gemacht wurde. Die Bläser kündigten so große Spender an. Ich habe jetzt eine Frage an uns. Haben mir einfach daran erinnert und gesagt, Wir hatten auch mal oder immer noch einen Gedanken dabei, aber kann der verloren gehen? Es geht um Folgendes. Wir haben hier einen Verlag in der Stadt, die drucken so Früherziehungsbücher ganz unterschiedlicher Art. Und eins davon ist ein Buch, das wird in den Kindergärten und in Schulen verteilt, über die Früherziehung, dass Kinder die Gefahr und den Umgang mit Feuer lernen. Also das geht auch über die Feuerwehr, die beratet diesen Verlag oder gibt das Material her. Und dann wird da Verschiedenes für die, vielleicht haben Kinder auch schon mal sowas vom Kindergarten nach Hause gebracht. Das wird dann verteilt in den Einrichtungen, wo Kinder ja sind, oder mit diesem ja, Gefahrenbereich des Lebens auch frühzeitig irgendwie gebildet werden, unterrichtet werden. Jetzt bekommen wir schon ein paar Jahre so Anfrage von diesem Verlag mit der Bitte, ob wir nicht einen Teil der Kosten für dieses Buch übernehmen. Sie finanzieren das ganz durch freiwillige Spender, weil das auch verteilt wird. Es wird nicht verkauft, das Buch. Und jetzt sagen die uns, und wir werden den Namen der Gemeinde wird dann auf der letzten Seite in diesem Buch auch abgedruckt. Dass es die Gemeinde ist, die dafür gespendet hat. Ja, pass auf. Heinrich, sprich es aus. Der Gedanke, als die Anfrage kam, haben wir einfach gesagt, uns geht es nicht darum, dass die Menschen uns erkennen als Spender, sondern dass es den Namen der Gemeinde überhaupt irgendwo mal vorkommt. Dass Menschen den Namen lesen und sie sehen, es gibt eine christliche Gemeinde. Mehr haben wir darüber nicht gedacht. Aber jetzt, als ich zu diesem Thema mich vorbereitet habe, dann erinnerte mich an diese Sache, weil die jetzt letzte Woche wieder angefragt haben. Und gesagt, was würde sein, wenn wir jetzt sagen würden, wir unterstützen das, ist eine gute Sache, aber unser Name soll da nicht reinkommen. Was wäre dann besser? Nee, das haben wir nicht gefragt, das machen die selber, aber die stellen da alle rein. Aber so, ich habe mir einfach die Vergleiche vor Augen geführt und gesagt, Dinge können etliche Mal auch einen guten Beweggrund haben, aber man weiß nicht, wohin die sich entwickeln. Ja, ich will jetzt nicht damit weiter ablenken, aber das sind die Fragen des Glaubens sozusagen durch eine Menschlichkeit geht Glauben verloren. Das ist so, was hier schmerzlich ist in diesem ganzen Abschnitt. So auch ihr, sagt Jesus seinen Jüngern, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sagt, wir sind unnützige Knechte und haben nur getan, was wir schuldig waren. Aber geht das wirklich, dass alle Wohltaten immer unsichtbar sind? Jemand, du sagst nein. Hast du dazu irgendwie einen weiteren Gedanken? Wohltaten sind sichtbar. Ja, so, wenn wir jetzt uns hier so das verstehen, wenn es sichtbar ist, dann tue ich es lieber nicht. Das ist hier, glaube ich, wirklich nicht gemeint. Okay. Nimmst du ein Mikrofon?
Ja, ich denke, bei sowas ist immer die Herzeneinstellung wichtig, was will ich damit erreichen, wenn ich sowas spende oder irgendwo Wohltat tue. das ist so meine Gedanke dabei, dass wenn ich was da, dass die Leute mich alle erkennen und sehen, nur aus dem Grund mag, das ist das natürlich falsch.
Ja. Ja, allein, dass es sichtbar wird, ist nicht das Problem. Das Problem ist, ich will es, dass es sichtbar wird. Ja, so die Einstellung des Herzens, das hat Jesus hier sehr deutlich gesagt. Wann wird er uns das vergelten? Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ja, das ist, sagt man so, ist ein bisschen, nicht in allen Handschriften gibt es dieses öffentlich. Ja, das Wort ist umstritten, ob das zum Grundtext gehört oder nicht. Aber ja. Öffentlich kann ja auch sichtbar sein, ja. Ja, es gibt eine Belohnung, glaube ich, sehr, sehr verschiedene Art, was uns die Bibel lehrt. Es gibt auch etwas, was man hier in dieser Welt nie erleben wird. Es gibt aber auch Segnungen, die man hier schon zurückbekommt. Im Prediger gibt es diese Prediger 11, diese Weisheit, wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Gibt es auch. Ein hier schon Ernten oder auch eine Ewigkeit soll aber gar nicht so sehr unsere Sorge sein. Das Vertrauen, Gott sieht das, ist schon ein sehr eindeutiges Wort und aus dem wachsen wir auch nicht raus. Der zweite Bereich dieser praktischen Glaubenslebens ist hier jetzt der Bereich des Gebets. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und auf den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ja, so nach einer Gebetsstunde ist das jetzt auch noch eine offene Frage. Warum rufen wir immer wieder auf zum öffentlichen Beten? Wenn wir hier so ein deutliches Wort haben, tu das nicht. Geh in deine Kammer und bete im Verborgenen. Ja, was denken wir darüber? Gut, das ist schon die Tür für uns, dass wir sagen, wir wollen dieses Wort in diesem Zusammenhang auch so verstehen, wie Jesus das hier sagt, das nicht schwächen. Aber wir haben auch noch andere Worte in der Bibel, die etwas zum Gebet sagen. Und deswegen ist es wichtig, dass immer biblische Wahrheiten in dem vollen Zusammenhang des Wortes auch berücksichtigt werden, verstanden werden. Denn es hat ja wirklich auch es gab eine Entwicklung in der Mennonitengemeinde, dass man das öffentliche Gebet komplett zurückgestellt hat, wegen diesem Wort. Und gesagt hat, das sollen wir gar nicht mehr machen in der Versammlung. in dem Miteinander, in dem, dass die andere das hört. Lass das immer nur im Verborgenen sein. So, und das ist die Frage, sagt das Wort das hier so, dass es kein öffentliches Gebet gibt? Oder sagt das Wort hier, wenn du betest, dann ist die Möglichkeit, dieser Gefahr, dieser Heuchelei zu entgehen, du musst das Gebet im Verborgenen kennen. Ich glaube, das können wir schon sagen jetzt. Wer niemals im Verborgenen betet und nur in der Öffentlichkeit, der ist in die Gefahr dieser Heuchelei sehr, sehr nah. Wer niemals im Verborgenen betet und das nur in der Öffentlichkeit tut, der ist in der Gefahr dieser Situation sehr nah. Gleichzeitig, die Bibelstelle wurde hier schon eine erwähnt, es ist kein Verbot für ein öffentliches Gebet. Jesus selber gibt in Kapitel 18 dem gemeinschaftlichen Gebet, und das ist ein öffentliches Gebet, eine ganz große Verheißung. Wenn die zwei oder drei sich eins werden, um was zu bitten, das werde ich erhören. Deswegen sollten wir hier nicht auf das Verständnis kommen, dass es falsch ist, in der Öffentlichkeit zu beten. Aber genauso wie wir das hier in dem Beitrag hörten, was will ich damit? Meine Herzenseinstellung ist hier wieder eine ganz, ganz entscheidende Haltung. Der Herr Jesus hat auch gesagt, wer mich niemals vor den Menschen bekennen wird oder wer das nicht tut, dem kann ich auch nicht bekennen vor meinem Vater im Himmel. Deswegen so dieses immer, der Glaube ist alles nur im Verborgenen, das will Jesus hier nicht sagen. Er will uns hier aber aus dieser Gefahr, auf die Gefahr hinweisen, dass wir durch Menschlichkeit, durch unsere sündige Haltung zu uns selber, zum Leben, zu der Frömmigkeit uns eine ganz wichtige Gabe bestehlen lassen. Das ist der Glaube, der ja der Verbindung ist. Den brauchen ja wir dann gar nicht. Wir verlieren ja das Wichtigste in der Beziehung zu Gott. Unser Vertrauen zu ihm, dass er das sieht, unser Glaube zu ihm, und lassen alles auf der Ebene der Menschlichkeit erleben. Und das ist, was Jesus hier sagt, tu das so nicht. Mach das anders. Wenn wir die Erfahrung der ersten Gemeinde nehmen, noch der letzte Gedanke, dann sehen wir, wie auch wir haben die Aposteln das Wort verstanden, wir haben sie das gelebt, weil das ist immer eine ganz große Hilfe, glaube ich, auch um da Worte zu verstehen. Und in der Praxis der Gemeinde, die uns in der Apostelgeschichte gegeben sind, war ein öffentliches Gebet der ganzen Gemeinde schon sehr gängige Praxis. Die haben das so gemacht. Die haben zusammen gebetet. Das war ein Gebet, wo der andere das hörte. Und Paulus spricht darüber auch im Korintherbrief und sagt, wenn ihr so betet, dass der andere das nicht versteht, wie soll er dann Amen sagen? Also sie kennen das gemeinschaftliche Gebet. Das wurde nicht verbannt aus dem Leben der Gemeinde. Aber die Herzenseinstellung, die sollte nicht, oder das Gebet sollte nicht missbraucht werden, um einfach unsere menschliche Neigungen, die sündhaft sind, gesehen zu werden, bewundert zu werden, aber auch das, was er hier mit Plappern nennt. Er sagt, wir beeindrucken Gott nicht. Wir stehen in dieser Gefahr. Ich weiß nicht, wie wir uns daran noch üben können. Immer wenn wenn wir so mit Taufkandidaten beginnen und da mit Menschen, die sich eben bekehrt haben oder auch in anderen Zusammenbegegnungen. Wenn man dann über das gemeinsame Gebet spricht, dann fühlen die sich schon von unseren ausformulierten, gefeilten Worten befremdet und sagen, so kann ich nicht beten. Und dann merke ich auch, so will ich doch auch gar nicht beten. Das soll doch einfacher sein. Und daran wollen wir uns auch immer wieder üben, dass wir werden und müssen und können Gott gar nicht beeindrucken, wie sehr wir das betonen und wie wir das ausformulieren. Und er nimmt hier das Beispiel, wenn man vor den Götzen betete, da hat man sich bis zu der Erschöpfung gebetet. In dem Sinne, wenn ich das so sehr mache, dann muss ja er das tun. Und er sagt, das ist ein falsches Gottesbild. So ist Gott nicht. Das ist nicht, was er nicht weiß oder dass du ihn beeindrucken musst. Aber ehrlich, aufrichtig, treu, in Vertrauen, es ist dein Vater im Himmel. Sag ihm das. Er wird darauf antworten. Wir beeindrucken Gott nicht. Das brauchen Gottes Kinder nicht. Amen. Ich werde dann noch abschließend beten. Jesus, wir danken dir für das Wort Gottes, dass es so unvergänglich bleibt, lebendig ist und unser Leben berührt, dass wir merken, es ist doch heute für uns immer noch das lebendige, ewige Wort. Danke dir dafür. Amen. Dann allen noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen.